Ich habe immer so die Angst, arrogant zu wirken.
Durch
dass
was?
Dass ich furchtbar arrogant bin einfach und ganz hart selbstverliebt.
Also, ich meine, gut, sagen wir mal so, ich weiß in dem Moment, dass es nicht so gemeint ist, weil ich dich mittlerweile besser kenne, aber wenn ich dich nicht kennen würde, dann würde ich denken, ey Mann, dieses egotistische kleine Arschloch da.
Ja. So.
Willkommen beim Stille Wasser Podcast. Ich bin Dima und ich interviewe in jeder Folge einen neuen Gast zu seinen seelischen Problemen. Dieser Podcast ist kein Ersatz für eine Therapie. Ich bin kein Therapeut, sondern nur ein depressiver Motion Designer mit zwei Mikrofonen. In der heutigen Folge spreche ich mit Jan von Rocket Beans TV.
Hallo.
Hallo Jan.
Danke, dass ich hier sein darf.
Hey, das ist eine 1A-Einführung gerade gewesen. Auch mit dem Danke, dass ich hier sein darf, finde ich geil. Das ist fast Radio-Style, nur leider im Keller von Rocket Beans TV.
Ey, aber wenn der Sound geil ist, dann kann
ja.
man das schon mal machen.
Du hast ja die zweite Folge gehört, der Sound ist dann...
Ich habe beide Folgen gehört tatsächlich.
Okay.
Ich habe mich vorbereitet. Und versucht
Im Gegensatz
mich
zu mir.
Einzustimmen in die ganze Sache, dass ich von meinem Problem mit denen, was ich vielleicht auch nochmal ansprechen werde, diesen ganzen Persönlichkeiten, die man hat, in verschiedenen Situationen und Gruppen
okay.
annimmt.
Du bist Grafiker hier bei Rocket Beans TV, so wie ich.
So sieht's aus.
Genau. Wie alt bist du?
25.
Okay. Und deine Themen aktuell sind, du hast gerade irgendwas erwähnt von wegen verschiedene Persönlichkeiten annehmen, in welchem Zusammenhang?
Wie man sich gibt anderen gegenüber und
okay.
wie sich das vor allem ändert, wenn Leute dazukommen oder man mit komplett anderen Leuten zusammen ist. Also bei mir ist es nämlich immer so, man hat Bezugspersonen und dann kommt aber noch eine andere Person und weiß, die verstehen sich nicht so gut, dann ist man entweder so vermittelnd oder ja, man hat halt immer so verschiedene Selbstbilder, wie man zu anderen stehen möchte und was man denen vermitteln möchte, wer man ist.
Okay, ja.
Also so sehe ich das sehr häufig. Oder es kommt so natürlich und wenn man das so ein bisschen reflektiert, denkt man sich eigentlich, okay, wieso wirst du jetzt mehr Arsch, als du sonst bist, zu der Person? Ansonsten bist du zu der Person, wenn man unter sich ist, ist man netter, wie wenn noch jemand Drittes dazu kommt, weil man denkt, okay, ich muss von dem wiederum eine Erwartung erfüllen.
Das, ja, ab drei Personen wäre es kompliziert. Bei wem schleime ich mich jetzt ein? So. Das ist interessant. Ja, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt so einen Ausdruck dafür, wie man das nennt. Wenn man in sozialen Interaktionen irgendwie versucht, sich auf
das
Level
mit
einer anderen Person zu bringen.
Ich behaupte einfach, das ist ganz normal. Sowieso alles, was ich sagen würde, und sobald ich irgendwie mal zu stark ins Philosophische abdrifte, ist das meine Meinung. Die kann jeder handhaben, wie er will. Für mich funktioniert das habe ich beobachtet. Ich behaupte einfach, schon viel erlebt zu haben, was nicht so krass ist, was andere erleben. Also bei Gott nicht, ich bin da noch relativ unbehaftet. Ich glaube, das Schlimmste, was mir je passiert ist, ist die Trennung von meinen Eltern. Da war ich 12, glaube ich, sowas um den Dreh rum. Und dann die Freundin von meinem Vater, die er dann hatte 9 Jahre lang, die ganz, ganz furchtbar war. Und auch so die ganzen Interaktionen, die man so mit Leuten hatte. Ich habe da immer relativ schnell meine Lehren rausgezogen.
Okay. Kannst du dich an einen Moment erinnern, der irgendwie bedeutungsvoll gewesen ist, irgendwie in deiner Kindheit? Du hast jetzt gesagt, die Trennung deiner Eltern, wann war das?
Ich glaube, das müsste im Sommer gewesen sein. Wir wollten eigentlich in Urlaub fahren.
In welcher Sommer? Also ich meine, wie alt warst du da?
Also ich nehme an, ich war 12.
Okay.
Vielleicht war ich auch jünger,
das höchstens ist
jünger.
Ja,
aber
ungefähr,
so um die,
okay.
den Dreh rum. Und wir wollten eigentlich in Urlaub fahren und meine Mutter wollte da nicht. Die hat immer mal so Anfälle gehabt, wo sie in Tränen ausgebrochen ist und sich dann auf die Toilette eingeschlossen hat. Und
okay.
Weil sie das nicht mehr verkraften konnte mit meinem Vater. Weil
okay.
mein Vater hat so die schlechte Angewohnheit, der nimmt Leute nicht ernst. Der ist da so, das ist glaube ich so ein Schutzmechanismus. Der nimmt immer den einfachsten Weg, egal was es kostet. Manchmal kostet das halt für andere mehr. Wir kommen da später drauf zu sprechen.
Okay.
Aber die hat es halt irgendwann übermannt und an dem Urlaub haben sie sich wohl auch gestritten und sie wollte dann einfach nicht mit.
Urlaube sind ja nicht gerade selten der Zeitpunkt, wo so einige Beziehungen so...
Ja, aber meistens im Urlaub und nicht davor.
Ja, okay, das stimmt. Obwohl davor ja auch durchaus Stress ist mit diesen ganzen Vorbereitungen und so
ja.
Scheiß.
Da ja, hast das du, mal warum so denkst du da nicht dran? Alles muss ich vorbereiten, wieso hilfst du mir nicht? Und so Geschichten dann wahrscheinlich.
Das hört sich auf jeden Fall so an, als wenn jemand schon seit längerer Zeit unter Stress stand und das einfach nur explodiert ist sozusagen.
Ja, also wie gesagt, meiner Mutter ist es irgendwie häufiger mal zu viel geworden. Und wenn ich drüber nachdenke, ich könnte es nicht festmachen. Ich weiß, wie mein Vater drauf ist, weil der nimmt halt niemanden ernst. Du kannst mit dem ganz, ganz schwer über eine ernste Sache quatschen. Also du kannst nicht sagen,
allgemein immer, in jeder Situation.
Allgemein, der zieht halt auch viel ins Lächerliche und dadurch hast du immer so das Gefühl, er nimmt dich nicht ernst. Ich habe so gelernt, er kann das einfach nicht zeigen.
Okay, das ist ein Schutzmechanismus. So,
ja, genau.
Die andere Person ins Lächerliche zu ziehen, damit er sich irgendwie
sicher
fühlt.
Nein, die Situation, nicht die Person an sich. Also er ist jetzt nicht verletzend ihr gegenüber.
Mhm.
Aber er nimmt die Sachlage nicht so ernst. Also er kann sich da nicht so reinfühlen in die andere Person und versucht sich da einfach rauszuziehen aus der ganzen Situation.
Okay.
Also so kam mir das häufig vor. Und so habe ich das auch erlebt. Und das war dann, glaube ich, meiner Mutter als zu viel. Vielleicht war sie auch, was ich heutzutage auch ganz häufig mitbekomme, die Leute sind zu schnell dabei zu sagen, mir geht es so schlecht, ich bin depressiv. Und dann beschäftigen sie sich immer mehr damit und gehen in so eine Spirale. So habe ich so häufig das Gefühl.
Du warst aber noch nie selbst in Therapie oder so, ne? Du warst nie irgendwie...
Doch, tatsächlich.
Ach so, okay.
Also, aber nur kurz. Ich glaube, das schweift aber zu sehr ab. We crossed the bridge when we come to it, sage ich mal.
Okay, ja, nee, okay, das ist gut.
Ich war mal in Kur, aber das war, glaube ich, auch eher wegen meiner Mutter. Und das war weniger wegen mir.
Interessant.
Glaube ich. Also so im Nachhinein.
Okay, aber da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu. Gut, bleiben wir bei dieser Trennung.
Naja, wir sind dann auf jeden Fall in Urlaub gefahren. Mhm. Ich und mein Vater dann alleine. Was, glaube ich, auch so ein bisschen trotzig war und ja. Es war halt immer mal wieder im Argen, aber es hat sich dann auch wieder gebessert. Als wir dann aus der Schweiz zurückkamen, nach 1-2 Wochen war sie weg.
Oh, okay, so richtig.
Ja. Und sie ist dann zusammengezogen mit dem Gerhard, ihrem jetzigen Mann.
Mhm.
Und der macht so Hilfstransporte für Rumänien bis heute. Der hat einen eigenen Verein, einen kleinen.
Mhm.
Und da meine Mutter Rumänisch kann, weil gebürtige Rumänin, hat sie da gedolmetscht und so und ihm halt im Vorfeld immer so ein bisschen geholfen. Und das war einfach so nebenher eine Beschäftigung von ihr.
Mhm.
Und ich glaube, durch ihn hat sie gesehen, okay, ich kann irgendwo hin.
Okay.
Und da hat sie das ergriffen.
Aber diese Eigenschaft deines Vaters ist ja nur ein Aspekt wahrscheinlich gewesen. Also ich meine, das reicht ja nicht. Also es hört sich nicht so an.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
Okay. Also bis heute, habt ihr darüber geredet irgendwie?
Ja, und es ist schwierig. So eine ganz klare Antwort habe ich auch nicht. Aber sie kann es selber auch nicht so ganz nachvollziehen. Wenn du noch nie etwas wirklich Schlimmes erlebt hast, sind Sachen, die vielleicht weniger schlimm sind, in Anführungszeichen, weißt du, die Relation fehlt einem.
Aber, naja, ich meine...
Wo man sagt, man regt sich schnell über eine Sache auf oder so. Und dann, wenn man merkt, okay, jetzt geht es mir mal richtig dreckig, da ging es mir doch, wo mir ein Topf auf den Fuß gefallen ist, ging es mir eigentlich noch ganz gut für das, was ich jetzt erlebe. Um das mal so irgendwie zu veranschaulichen.
Ja, ja, klar, klar. Aber genau, ich hoffe, du vergleichst aber nicht irgendwie deine Geschichte mit meiner Geschichte, weil das macht keinen Sinn, wenn du das jetzt irgendwie als Maßstab siehst, weil ich höre manchmal, dass irgendwie Leute sagen, oh, bei mir ist aber niemand gestorben und so. Das ist aber Bullshit. Für jeden selber ist die eigene Geschichte das
klar.
Heftigste, was man erlebt hat und das ist halt der eigene Maßstab.
Ja.
Also das ist hier kein Leidensschwanzvergleich.
Nee, das nicht, auch wenn ich heutzutage sehr häufig das Gefühl habe, dass die Leute darauf aus sind,
den Leidensschwanzvergleich zu bringen. So.
Ja, also mir geht es schlecht, aber mir geht es noch schlechter und das gibt es ja auch, weil man natürlich auch bemitleidet werden möchte. Also
ja,
wenn es einem schlecht geht,
klar.
Dann möchte man ja auch irgendwie...
Das Problem dabei ist, dass es halt nie genug ist. Das Mitleid. So, du holst dir so ein bisschen Mitleid und dann merkst du, oh, das hilft nur für kurze Zeit.
Das ist wie Lob.
Genau, stimmt. Alter.
Also es geht in beide Richtungen.
Okay, Mitleid ist Reverse Lob.
Ja, es ist so.
Alter, Deep Shit. Nein, okay. Ja, okay, und wie war das für dich in der Zeit? Ich meine, du hast es ja alles mitbekommen.
Ja, ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind das einfach
nee,
so...
Nee, ich meine, das war ja für meinen Vater wie für mich. Wir waren in der gleichen Situation.
Ach so.
Also...
Weg.
Mein Vater ist da halt auch, er ist sehr gutgläubig und auch naiv in vielen Dingen.
Mhm.
Vor allem in so Zwischenmenschlichen, weil er das nie hatte.
Mhm. Okay.
Und sind so ein, zwei Jahre vergangen. Also ich war natürlich wütend, auch enttäuscht, würde ich jetzt mal beschreiben. Und wollte meine Mutter natürlich auch erstmal nicht sehen.
Mhm.
Es ist halt unverständlich, ne? Warum
ja, klar,
man sowas also macht als Kind. Man rafft es nicht,
ja,
wie man dazu bewegt wird.
Deswegen wäre es ja umso wichtiger, das mal irgendwie erklärt zu bekommen. Kannst du das heute nachvollziehen? Weißt du heute die Gründe dafür? Oder?
Ja, das ist auch wieder so eine Relationsgeschichte. So. Ich weiß ja, wie es ihr heute geht.
Ja gut, okay.
Aber wie ich sehr häufig sage, im Nachhinein ist man immer schlauer. Geht es jetzt wesentlich schlechter wie bei meinem Vater. Deswegen ist es nicht nachvollziehbar, natürlich für mich. Und sie ist halt da sehr impulsiv ab und an.
Okay.
Sie ist da so ein bisschen, ja, das weiß sie aber auch selber, sie ist wie ihre Mutter, sie versucht sie ihm recht zu machen und so. Und ich glaube, sie hat sich sehr häufig nicht wertgeschätzt gefühlt genug.
Mhm.
Und das kann einen schon runterziehen. Sie war ja auch beim Psychiater und so. Da kann ich mich noch erinnern, weil ich musste da natürlich mit zum Psychiater, war dann immer in diesem Warteraum und der war so afrikanisch ausgestattet, weißt du, das ist so Webstuhl, okay. Also, ah.
Ey, ich habe so einen Hausarzt, der hat auch so ganz
ja, das ist aber auch so, glaube ich, typisch. Das
ja, das ist eine Zeit lang im Trend gewesen und ich glaube, ist bis heute noch so ein bisschen.
Ja, die haben es halt nicht weggeschmissen.
Das ja, also, warum auch?
Ja. Ich hatte dann halt auch nicht wirklich Lust, das ist halt auch so, man hat so einen Abstand zu dieser Person und so mit der Zeit hat sich das auch bei mir so komplett gewandelt. Klar, das sind meine Eltern, aber es ist nicht mehr diese Bindung, wie du sie noch als Kind hast. Zum einen ist es natürlich ganz normal, weil man erwachsen wird und so, aber das ist einfach so befremdlich geworden, meine Eltern.
Ja.
Irgendwann. Als erstes meine Mutter, wo man das halt nicht nachvollziehen konnte und es hat einen geärgert und man hat das versucht auch wieder zu retten. Ey, redet doch miteinander und so.
Das ist aber so kacke, wenn man als Kind so der Mittler ist, ey.
Ja.
Das macht man aber automatisch, ne, als Kind so.
Ja, halt ja, weil so. Man, das ist ja ganz sehr eigennützig gedacht, weil man möchte halt
total.
Das, was man kennt, wieder haben.
Mhm.
Also, ich glaube, kein Kind würde sagen, ich versuche das um meiner Eltern willen.
Ja, klar, man ist ja Kind. Klar.
Also selbst heutzutage, wenn man erwachsener ist, würde man das nicht wollen. Vielleicht hat man da doch ein bisschen mehr Empathie dafür, die ganze Geschichte.
Gut, ich habe die Gründe bei mir in meinem Fall speziell direkt immer vor meinen Augen gesehen, so warum die Trennung jetzt zustande gekommen ist. So. Aber
das ist
keine Ahnung.
Jetzt zum Beispiel genau andersrum.
Ach so.
Mit dem neuen Mann. Der ist ganz furchtbar. Das ist so ein richtiger Egomane und Narzisst und ganz furchtbar.
Narzisst, aber nicht diagnostizierter Narzisst, sondern halt
naja,
so
es würde nie zu einem Arzt hingehen, um zu sagen zu.
Das ist aber auch ein narzisstisches.
Ja, natürlich. So der ist wirklich ein Narzisst.
Okay.
Aber der lässt sich von niemandem was sagen, nur er hat recht. Und es ist wirklich ganz, ganz hart. Sehr, sehr streitsüchtig. Also der ist wirklich wegen jeder Kleinigkeit verklagt der jemanden.
Hm.
Wo du denkst, okay, ja, ist nicht so schlimm, wir sehen drüber weg. Ich meine, der schreibt an seine Mitarbeiter Mails, dass sie das Fenster zumachen sollen. Also ganz anstrengend und denkt sowieso nicht nach und auf sich bezogen.
Okay, krass. Also, und das hat deine Mutter vorher nicht gesehen?
Nee, das war halt dieser Charmeur am Anfang.
Oh,
und dann,
okay, gut. Das könnte tatsächlich auf so ein bisschen Narzisst hinweisen,
ja,
weil also, Narzissten sind sehr charmant. Sehr charmant.
Ja, also das ist offenes Geheimnis. Aber du kannst mit ihm halt auch nicht reden. Ich wünsche mir für diese Person, dass er irgendwann mal an jemanden gerät, der genauso widerspenstig ist und also es gibt einfach Leute, die müssen, um sich zu ändern, gebrochen werden, habe ich so das Gefühl.
Das stimmt, das ist bei meinem Vater auch so. Also
wirklich sie zerrissen werden, dass sie nur noch dieses selbstreflektierend und sich selbst irgendwas einzugestehen, das ist glaube ich, das Schwerste. Und du machst alles, um das zu verhindern, um sich selbst was einzugestehen. Man belügt sich selbst und man setzt alles daran, sich selbst den Schein zu erwahren, wer man ist.
Ja, mein Vater ist halt noch nicht genug auf die Fresse geflogen. Also Er hat halt diesen Schutz, er wohnt jetzt bei seiner Mutter, bei meiner Oma wieder in Weißrussland. Und das ist halt noch so eine Sicherheit. Solange sie am Leben ist und solange er diese Wohnung hat, ist er noch in so einem Puffer. So. Aber sobald sie tot ist, ich weiß jetzt schon, das wird der Crash sein, weil er hat dann nichts. So. Ja. Er hat halt keine Sicherheit und er braucht das aber. Er braucht dieses auf die Fresse fliegen, damit er endlich mal sieht,
ja, und entweder,
wo er ist in Wahrheit.
Entweder steht man dann wieder auf oder man bleibt liegen. Und
genau, aber dann, ja, das muss passieren, leider. So unangenehm es ist, aber es...
So krass es sich häufig anhört, aber es ist halt so.
Ja.
Wenn du nicht von selbst drauf kommst, dann...
Ich hatte so ein Erlebnis tatsächlich auch in meinem Auslandssemester in Kopenhagen. Also so ein richtiges, wenn du in den Abgrund starrst, dann starrt der Abgrund zurück. Ich habe da in dieser kleinen WG gewohnt für viel zu viel Geld. Aber halt Kopenhagen, ey, das ist fast so wie London irgendwie gefühlt von den Preisen her. Und das war so eine richtige Zweck-WG. Also wir haben kaum miteinander gesprochen. Wir haben so nebeneinander existiert so und das war cool und so. Aber ich habe möglichst versucht, alles so zu hinterlassen, als wäre ich überhaupt nicht da.
Ja.
Gekocht so und genauso hinterlassen, alles so genauso sauber. Ich meine, ich war der perfekte Mitbewohner wahrscheinlich, weil ich keinen Dreck gemacht habe.
Kann man nichts dagegen sagen, ne?
Aber es war halt nochmal zusätzlich isolierend. Die WG war außerhalb der Stadt so ein bisschen. Es hat ewig gedauert, ins Zentrum zu kommen, zu den anderen coolen Leuten, die natürlich irgendwie mehr Glück gehabt haben, gefühlt in der Wohnungssuche und dann halt irgendwie sich öfters treffen konnten, auch zwischen den Vorlesungen und so. Und ich war halt da am Arsch der Heide und das war der dunkelste Winter der letzten 100 Jahre oder was in Kopenhagen. Die Sonne ging vielleicht für 2 Stunden auf und dann war es schon wieder dunkel. So. Ich hatte so einen Moment, wo ich einfach in meinem Zimmer liege, unter der Bettdecke, Licht aus komplett und einfach nur so dieses an die Decke starren und Gedanken schleifen und das war purer Horror. Das hat mich richtig gebrochen, der Moment. Ey.
Inwiefern gebrochen? Also
naja, es konnte nicht mehr schlimmer kommen, sozusagen diese... Die Depression hat mich so hart in die Fresse gekickt, dass ich einsehen musste, dass ich was machen musste.
Ich verstehe.
Das ist auch der Grund, warum ich die Selbsthilfegruppe gegründet habe. Okay. Das war nach der vorletzten Trennung. Am Anfang war noch so alles okay, so ja, klar, kein Problem, ich komme damit schon klar. Und dann, als ich langsam, bei mir dauert das eine Weile, bis ich Dinge realisiere, so, die so richtig krass sind irgendwie. Einen Monat danach oder so fing es erst so richtig an, diese Abwärtsspirale. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich schon wieder in meinem Bett lag. Und irgendwie ist das Bett der Lieblingsplatz der Trauer. Und,
ich denke mir das jedes Mal, wenn ich dusche, weil ich habe diese dumme Angewohnheit, sehr lang zu duschen, weil ich mich da in Gedanken verfall. So habe ich auch meine Themen zusammengeschrieben.
Fantastisch.
Nee, es gibt ja so Orte, und ich behaupte, es sind warme Orte, wo du halt alleine bist, zwangsweise.
Genau.
Und es ist halt einfach nichts um dich herum groß, was dich ablenken könnte.
Ja, und dann gibt es nichts anderes außer sich selbst. Und dann
das kann dich aber auch ganz schnell in Schlaf kosten, so ist es bei mir.
Ja,
wenn mir dann irgendwas einfällt, was ich unbedingt mal machen wollen würde, dann muss ich das sofort ausprobieren. Mittlerweile habe ich diesen Luxus und kann es einfach machen.
Na genau, jedenfalls, ich kenne den Wert des auf die Fresse Fliegens, um daraus, so wie Phönix aus der Asche, wieder aufzuerstehen und einfach was zu machen, so, weil es einfach nicht weitergeht. So. Weil es kann nicht schlimmer kommen. Also warum nicht was machen?
Ja, wenn du an der Wand stehst.
Genau, wir waren, aber ja, genau.
Wo waren wir denn, ist die Frage.
Bei deiner Mutter, die auf die Fresse fliegen muss. Und bei meinem Vater, der auf die Fresse fliegt.
Nee, nicht meine Mutter. Meine Mutter... ist sich ihrer Situation recht bewusst.
Ach so, okay.
Nur sie kommt nicht raus, das ist das Problem. Sie verdient kein Geld, sie haben ein Kind, das ist jetzt auch um die 12.
Oh.
Surprise, surprise.
Okay, scheiße. Und Geschichte wiederholt sich vielleicht.
Ja, nur das Ding ist halt, mein Bruder braucht einen Katheter und solange der noch nicht alt genug ist, um sich das selbst zu kathetern, muss sie halt auch immer dabei sein. So ist man halt sehr, sehr abhängig von der Person, mit der man zusammenlebt.
Ja, und natürlich.
Ich könnte ja auch nicht raten, verlass ihn, das wüsste sie selber, aber sie wüsste nicht, wohin und es ist schwierig. Für sie ist es so, man muss lernen, damit klarzukommen, irgendwie.
Familientherapie oder so ein Scheiß?
Da wird sie dann hingehen, aber er nicht. Er würde das nie einsehen. Das wäre so ein Terz. Er würde so Terror machen. Das ist halt so wirklich Terrorherrschaft dann.
Aber gerade dann muss man, die muss ihn dahin schleppen, meinetwegen, keine Ahnung.
Ja,
weil das bringt ja halt nichts, das ist ja kein Zustand.
Es ist furchtbar. Ich könnte dir auch keinen Rat geben, außer hau ab, aber das geht halt nicht.
Nee, genau, das Kind ist halt da und was diesen fucking Katheter braucht.
Es ist halt einfach, und ich glaube, das ist auch so dieses kleine Ding, man muss heutzutage echt versuchen, bleib bei Verstand. Und such dir irgendwas, woran du dich halten kannst, dass du sagen kannst, ich kann das überstehen, ohne komplett zu zerbrechen. Und das zehrt halt. Und ich weiß ja, das muss ja zehren. Wenn du dann nicht wirklich. Aber meine Mutter ist relativ, oder was heißt relativ? Sie ist gläubig und das hilft ihr sehr stark.
Ja, was auch immer einem da hilft, ist ja auch völlig egal. Also. Aber trotzdem, das ist langfristig.
Also ich kann mir vorstellen, du kannst es schaffen, wenn es nicht.
Was heißt denn schaffen? Überleben.
Ja,
also das ist ja nur pures Survival. So.
Ja, aber.
Macht ja keinen Spaß so.
Ich sag mal so, die Zeit wird es zeigen. Mehr kann ich nicht daran denken und halt.
Ja, klar, das zieht einem ja auch selber voll
und, die Energie. Und halt so. Zuhören. Was, glaube ich, eine große Hilfe ist, wenn du Leute um dich herum hast, die dich bestätigen können, dass du nicht denkst, bin ich der Fehler in der Beziehung oder kommt es nur mir so vor, wie die Situation ist?
Bin ich verrückt, dass ich das sehe und dass er das nicht sieht, aber ja, das ist wichtig.
Und dadurch, dass sie diese Bestätigung hat, glaube ich, ist das eine enorme Hilfe für jemanden. Wenn du wirklich, bei mir ist es ganz häufig so, ich brauche nicht von anderen Bestätigung. Bei mir hat sich schon häufig herausgestellt, dass ich recht hatte.
Okay.
So dumm es klingt, aber darauf bilde ich mir was ein. So.
Okay.
Liebt mich oder hasst mich.
Ich kenne auch so jemanden, einen Webentwickler, Kumpel von mir, ist auch so mäßig drauf. So. Er hat ja auch leider oft recht, also speziell in Bezug auf Kunden, wenn er so für Kunden arbeitet und denen so Sachen vorschlägt. Hört auf eure Programmierer, Leute, die sind schlau.
Die wissen, was sie tun.
Die wissen, was sie tun. Dafür habt ihr sie eingestellt. So. Ja. So.
Naja, die nächste Station wäre dann danach. Nach einigen Jahren ist mein Vater dann in Kur gegangen.
Deswegen?
Ja, okay. Also den hat es natürlich auch mitgenommen. Und es gab dann auch natürlich Terz, wie das halt bei Trennungen so ist. Ne? Von wegen Geld und wer kriegt was. Was ich sehr gut fand, ist, es wurde mir komplett frei überlassen, zu wem ich gehen wollte.
Mhm.
Und ich habe mich für meinen Vater entschieden, natürlich, wie glaube ich auch, dass jeder machen würde. Zum einen, weil er halt die Person war, zu der du dann eher einen Bezug hast, weil du gehst ja nicht zu jemandem, okay, deine Mutter verlässt dich sozusagen.
Mhm. Und es wirkt irrational und irgendwie
und zum natürlich Teufel. Auch wieder ganz eigennützig. Bei meinem Vater hatte ich halt ganz andere Freiheiten.
Okay.
Also sehr viel mehr Freiheiten. Das hat Vor- und Nachteile, sag ich mal.
Ja.
Weil er hat sich natürlich nicht so gekümmert, wie man sich um ein Kind kümmert, sondern er hat sein Ding gemacht und hat natürlich am Anfang auch immer geguckt, dass es mir gut geht und so. Aber das war natürlich nicht so das Fokussierte, ich gucke nur auf mein Kind. Er war dann auch so ein bisschen die eigene Freiheit ausleben und das machen, was er vielleicht nicht hätte machen können. Da war er so rücksichtslos, wenn man es hart sagen wollen würde.
Okay.
Aber ich meine, das fand ich auch in Ordnung. Ich bin keiner, der sich so viel Gedanken macht, wie agiert jemand, weil ich vieles nachvollziehen kann, weil ich würde es auch nicht anders machen.
Okay.
Naja, und irgendwann ist er dann, nach einem halben Jahr ist er in Kur gegangen, für, ich glaube, 10 Wochen.
Das ist echt, relativ lang.
Der hat auch 2-mal Verlängerung bekommen. Ich war währenddessen bei meinen Großeltern, also bei seinen Eltern.
Mhm.
Und da weiß ich noch, da hatte ich eine Woche, da konnte ich echt nichts zu mir nehmen. Und ich weiß nicht, woran das lag.
No.
Wahrscheinlich, weil ich ihn so vermisst habe.
Okay.
Und das war echt eine Woche, gar nichts zu nehmen. Noch nicht immer Wasser.
Hä?
Also das war echt krass. Ich habe alles wieder erbrochen.
Oh, okay.
Also das ist nicht lange im Magen geblieben.
Das ist ja krass.
Also das war sehr strange.
Ich will ja nicht sagen, aber das ist ja schon durchaus irgendwie traumatisch. Ich meine, sowohl das Erlebnis als auch dieses Ding, so dieses Verlassenwerden von der Mutter und so. Auch wenn du jetzt nie irgendwas dagegen oder dafür oder was auch immer getan hast, so therapiemäßig. Es gibt durchaus Punkte, wo man das hätte ansetzen können.
Ja.
Ja.
Naja, und meine Leidensgeschichte fängt dann nämlich danach an, weil da hat er seine Freundin gefunden, die er dann 9 Jahre lang hatte.
Mhm.
Und daher kommt auch mein leicht bayerischer, fränkischer Akzent.
Ah ja, da wisst ihr es,
nicht, Leute. Nicht spurlos an einem vorbei.
Okay. Auch das wie als?
Das weiß ich nicht, nee.
Ja.
Naja, und ich behaupte von mir, ich kann Leute ganz gut einschätzen und vor allem ihre Absichten. Vielleicht ist es auch zu pessimistisch gedacht. Das sagt mir mein Vater bis heute immer, ich bin viel zu pessimistisch. Mhm. Ich sage, ich bin realistisch. Das ist ein schmaler Grat, aber da greift wieder die Sache, ich habe es ja gesagt. Und auch damit sollte ich 9 Jahre lang Recht behalten, im Nachhinein. Okay. Aber zu der Geschichte.
Ja, bitte.
Er hat auf Kur eine, die Lisa, kennengelernt. Und die war noch mal einen Ticken älter wie er, hatte eine Enkelin. Die hatten auch ein ganz schwieriges Familiending. Die Eltern von ihrer Enkelin sind getrennt. Beide haben sich nicht groß gekümmert um die Tochter. Und somit ist sie bei der Oma gelandet und sie hat halt alles versucht, um die Gunst bei mir zu erwerben. Das heißt immer Geschenke.
Okay.
Und auch so Sachen, sie hat mir, glaube ich, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, hat sie mir einen Hamster geschenkt. Und ich hatte davor schon 3 Hamster gehabt, die mir irgendwann kaputt gegangen sind.
Kaputt gegangen, ja genau.
Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte keinen mehr. Und sie hat halt dennoch versucht, einem alles zu geben. Ich habe von ihr eine Machete bekommen, wo ich mal gesagt habe,
Eine Machete.
Und halt so Sachen oder eine Angel. Aber hat sie mir
keine
geschenkt.
Scharfe Machete, oder? Einfach so eine Deko.
Nee, schon eine richtige.
Wie kommt man in Deutschland an eine Machete, frage ich.
Es gibt einen Shop, der verkauft sowas. Das ist ein Gartengerät.
Gartengerät, also okay.
Naja, und dann hat sie mir auch eine Angel und ganz, ganz vieles. Und ich war dann schon relativ schnell stutzig und dachte mir so, warum? Also ich habe dann sofort einen Hintergedanken vermutet.
Misstrauisch.
Ich bin sehr misstrauisch gegenüber Menschen geworden, leider.
Ja, das glaube ich. Wenn ein so der Mensch, den man so mit am meisten vertraut hat, auf einmal so bam, gefühlt fallen lässt.
Ja, aber das hat auch viel mit Freunden zu tun.
Okay.
Wo du denkst, okay, ihr seid nur dann Freunde, wenn ihr sonst nichts Besseres zu tun habt. Und da habe ich irgendwann keinen Bock. Ich habe keinen Bock, jedes Mal auf euch zukommen zu müssen. Ihr kommt nie auf mich zu und sagt, hey, hast du mal Zeit? Und da denke ich mir, ich mache das eine Zeit lang mit, aber dann irgendwann denke ich mir, ja, so toll es auch ist, das ist mir irgendwann zu nervig. Und ich will auch nicht andere Leute dauernd nerven.
Ja.
Dass man sagt, hey, wie sieht's denn aus?
Das ist,
denke ich mir dann irgendwann, okay, wenn ihr keinen Bock auf mich habt, dann sagt es und dann lassen wir das. Dann ist es kein Problem, dafür hasse ich dich nur eine Woche.
Das ist fair.
Natürlich, ich kann ja nicht sagen, auch wenn du ehrlich zu mir bist, das begrüße ich zwar, aber dennoch kann ich nicht dafür garantieren, dass ich dich dennoch nicht erstmal als Arschloch abstempel. Ja. Aber es ist mir lieber so.
Nee, das macht schon irgendwo Sinn.
Das macht die Zusammenarbeit deutlich einfacher.
Ja,
Naja, ich war dann immer recht stutzig und sie war sehr vereinnahmend. Also es drehte sich dann alles wirklich nur noch um sie und wir waren dann auch im Urlaub. Und sie war auch leider sehr streitsüchtig und immer sofort auf 180. Vor allem mein Vater war dann so auf sie fokussiert. Ich hatte halt dann gar kein Mitspracherecht mehr in irgendwas. Und es kam mir nicht nur so vor, es war höchstwahrscheinlich auch so, ihn auch an sie abzugeben. Das hat sie zwar immer dementiert, aber wenn man dann bei ihr war jedes Wochenende nach dem Urlaub noch und eigentlich wollte man nur nach Hause und nicht noch 3 Tage bei ihr rumhängen. Und sie hat irgendwann mal gemerkt, mich kann sie nicht manipulieren. Weißt du, so vorne rum und hinten rum dann aber ich mach nichts für dich, wenn du mir nichts was dafür gibst. So nach dem Motto ist es bei ihr.
Ja, das ist natürlich hinterhältig. So.
Also man kann nicht was schenken in der Erwartung, dass man...
Dass man was gut macht, was davor scheiße gelaufen ist sozusagen.
Ja, beziehungsweise ich tue dir was Gutes und erwarte dann, dass du das aber auch für mich tust.
Ja, das ist irgendwie...
Also so, dann, wenn ich dich um was bitte und du hilfst mir, dann würde ich sagen, könntest du auch sagen, wenn ich mal Hilfe brauche...
Genau.
Das ist richtig. Aber wenn ich sage, nee, ich möchte nicht, ich habe ihr auch irgendwann gesagt, du musst nichts für mich machen. Ich habe dich nie darum gebeten, XY zu tun, nur damit du es mir dann vorwerfen kannst.
Ja,
weil genau. Das war die Masche.
Okay.
Und auch in den Urlauben, jeder Urlaub ist immer im Streit ausgebrochen. Ich habe immer
aber das ist doch normal für jeden Urlaub, oder? Ist das nicht so?
Eigentlich nicht.
Urlaub also nicht dafür da? Ich kenne sehr viele Stories.
Aber das kann es nicht sein.
Also das kann es nicht sein, aber es ist leider so.
Und mein Vater war halt auch so, ich weiß nicht, zum einen hat er es nicht gesehen. Ich habe ihn immer gefragt, ist das wirklich das, was du willst? Nur um nicht alleine zu sein, so viel zu investieren. Die hatte bei uns wie eine Prinzessin gelebt. Immer in Urlaub fahren, schön essen gehen, also wirklich verwöhnen lassen.
Aber das ist alles so materiell. Was ist denn zwischenmenschlich da?
Ja, das habe ich meinen Vater auch gefragt. Ist es wirklich nur das Nicht-Alleine-Sein? Gibt sie dir denn sonst noch irgendwas? Also es war mir ein Unverständnis, dass man so viel investieren kann in eine Beziehung, nur damit sie Bestand hat.
Das ist ja alles nur so oberflächlicher Kram. So,
ja.
Urlaub und Essen gehen und so, das ist ja alles so. Was ist denn dahinter gewesen?
Weiß ich nicht, Sex?
Ja, aber reicht das?
Scheinbar schon.
So.
Für manche langt das wohl.
Okay, na dann.
Es ist mir auch ein Unverständnis. Also das war wirklich 9 Jahre Leidensgeschichte.
9 Jahre Urlaub, gut
ja,
Essen und
also
Sex.
Irgendwann war es dann halt auch echt. Es war so anstrengend, weil sie hat immer Streit angefangen, auch wenn sie übers Wochenende kam. Am Sonntag ist es immer wegen irgendeiner dummen Kleinigkeit, man hat irgendwas nicht weggeräumt, eskaliert. Irgendwann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mit euch zusammenzusitzen, zu essen. Also Essen war dann wirklich schon. Und ich habe mich dann auch immer mehr zurückgezogen und wollte einfach nur Streit aus dem Weg gehen. Aber selbst das konnte ich nicht.
Der Streit
also
kam zu dir.
So, ja.
Ja, ja. Du bist geflohen,
du hast
Streit.
Nichts gemacht und dennoch findet sie was. Und das ist anstrengend.
Oh, das glaube ich.
Das zehrt richtig.
Ja.
Und dann kommen natürlich noch die üblichen Sachen. Ja, warum bist du in der Schule nicht so gut und dies und das.
Ja, warum wohl, Captain?
Ja, jetzt, so. Als ich den einen Podcast gehört habe, gedacht, ja, könnte vielleicht auch damit zusammenhängen.
Ja.
Ich habe das gar nicht.
Na klar, ich meine, das hängt alles zusammen. Wenn das Kind sich irgendwie nicht wertgeschätzt fühlt, du kannst dich ja auch nicht wirklich ausleben. Du musst es ja wieder so auf Survival-Modus schalten, wenn du dich zurückziehen musst.
Ja, es ist halt wirklich dieses, du stehst mit dem Rücken an der Wand, vor allem meine Mutter hatte ich dann sozusagen, mit der ich drüber reden konnte. Aber ansonsten war es wirklich nicht. Ich konnte mit meinem Vater nicht, was das Schlimmste ist. Weil der hat gesagt, ja, du hast sie einfach und terrorisierst sie. Meine Großeltern war so. Die waren alle auf ihrer Seite. Und ich hatte in meinem Umfeld, was ich täglich hatte, war ich komplett an der Wand alleine und war der Böse.
Das ist so seltsam.
Sie kann es halt auch gut, dieses Charmante vorne rum und nett und so. Aber wenn man das dann mal, warum sie das macht, wie sie da rangeht und Leute gegeneinander ausspielt, das war schon wirklich mit System. Also das war schon echt heftig. Und das ging dann eben 9 Jahre lang. Und dann irgendwann hat es bei meinem Vater, als er dann mal so nah dran war, dass er seinen Urlaub wegen ihn abbrechen musste, hat er auch gesagt, nee, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. Aber es hat echt ewig gedauert. Und ich habe halt so nach einem Jahr gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf. Lasst mich einfach nur in Ruhe. Und wenn du nicht einmal das sagen kannst, ey, geh mir nicht auf den Sack, ich gehe dir nicht auf den Sack. Aber wenn du da nicht hinkommst,
ja,
boah, dann ist es echt anstrengend. Naja, ich meine, sie hat nicht ganz unrecht, aber ich hatte immer recht viel Glück im Leben. Ich meine, ich habe die Schule gewechselt mal in der 7. oder 8. Klasse wegen Englisch.
Wegen Englisch?
Weil ich dann nur 6er geschrieben habe. Also jede Arbeit und jeder Test war eine 6.
Oh, okay.
Aber da war auch die Lehrerin, die war auch sehr harsch im Gegenzug zur anderen Schule gewechselt. Dann war ich 1,5 Jahre auf einer freien evangelischen Schule.
Sind diese freien evangelischen Schulen so anders?
Die sind halt private Schulen zum einen und zum anderen hast du halt eben durch diesen Glauben, ist es ein anderes Miteinander und Umgehen. Also da sind dann schon auch schwierige Fälle, sage ich mal, dabei.
Okay.
Also da sind auch alle nicht so ganz dicht, muss man ja so sagen.
Okay.
Also wir hatten einen in der Klasse, der hat immer mit den Fingernägeln an der Ding, also der war, ich weiß auch nicht, was bei dem kaputt war. Der wollte wahrscheinlich ganz hart Aufmerksamkeit und war so, oh, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig.
Interessant. Also interessant,
der ist auch mal bei einem Klassenkollegen eingebrochen.
Wie eingebrochen? Zu Hause eingebrochen?
Ja.
Was?
Der wollte den besuchen, die waren aber dann im Urlaub. Die Geschichte habe ich nur erzählt bekommen. Und dann ist er da in das Haus eingebrochen und dann hat er 2 Tage lang gewohnt, bis Polizei kam. Okay. Das sind Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken.
Das ist ja fantastisch. Das ist ja okay.
Aber das war so das Härteste, was ich mitbekommen habe. Ich war dann Gott sei Dank da schon wieder weg und bin dann wieder auf das der alten Schule gewesen. Was
dumm,
auch sehr unangenehm ist, wenn du mit deinem Rektor reden musst, warum du wieder auf die Schule möchtest.
Oh.
Aber es ging alles glatt.
Okay. Das ist ja, stimmt.
Das ist keine gute Situation. Sowas möchte man vermeiden. Sich selbst erklären, ja, es war mein Fehler, hier weg darf ich wieder hin.
Ja, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jemand so groß gegen wehrt, oder? Also ich meine, hast du dich irgendwie quergestellt, bevor du in die neue Schule gewechselt bist oder was? Oder hattest du irgendwie einen schlechten Ruf da oder was?
Nee, gar nicht. Das war einfach nur, weil ich zu doof war, also zu schlechte Noten hatte. In der Hoffnung, dass es da besser wird.
Ah, okay.
Weil die Klassenstärke lag bei 10 anstatt bei 35.
10?
Bei 10.
Das kann man sich im Jahr 2016.
Das war der komplette Gymnasialjahr. Da gab es kein Gymnasium dazwischen. Das
war 10 Leute war der komplette Gymnasialjahrgang.
Ja, davon haben dann letztendlich 3 Abitur gemacht. Also der Schwund ist auch da.
Das ist ja...
Da sieht man schon die Qualität der Schule. Naja, wieder zurückgewechselt, dann bis zur 9. Klasse. Ich hätte die 9. oder 10. Klasse nicht geschafft. Und dadurch, dass ich 3-mal sitzen geblieben bin, wäre ich zurückgestuft worden auf Realschule. Und da habe ich mich währenddessen gleichzeitig beworben, okay, ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Machen wir eine Ausbildung. Ich habe gehört durch meine Mutter, die hat einen Sohn, die macht Grafikdesign-Ausbildung. Versuchen wir das doch auch mal. Denn ich zeichne gerne. Okay. So, hirnrissig, wie es ist. Das hat Gott sei Dank geklappt. Und dann habe ich einfach eine Ausbildung angefangen. Und da dann mein Abitur, mein Fachabitur gemacht.
Ah.
3 Jahre.
Okay, so geht's auch, ey. Aber krass, what the fuck?
Das war...
So ein Scheiß...
Vor allem das Gute ist, egal was die Leute gesagt haben, ich konnte es ihnen immer beweisen. Also, auch mein Vater hat immer gesagt, ja, mach doch mal und tu und das. Und ich bin bis jetzt immer gut damit gefahren, so wie ich gelebt habe, wie ich selbst Sachen in die Hand genommen habe. Also ich habe bis jetzt ganz selten was bereuen müssen, was mir, glaube ich, auch geholfen war. Ich bin auch sehr dankbar, wie die Sachen gelaufen sind. Ich glaube, ich wäre nicht der gleiche Mensch, wenn ich nicht allein mit meinem Vater zusammen gewohnt hätte und sie sich getrennt hätten. Ich glaube, das wäre im Nachhinein nicht gut für mich gewesen. Wäre ich deutlich verkorkster. Ich habe ganz große Probleme mit Leuten nicht zu reden, aber sie um was zu bitten. Ich kenne da noch so eine Situation, da war ich, glaube ich, 8. Da waren wir zu Besuch bei einem Freund von meiner Mutter und der war Künstler und ich wollte unbedingt was zeichnen. Ich habe mich aber ums Verrecken nicht getraut, ihn nach Papier und Stift zu fragen. Das ist wirklich wie eine Blockade und das habe ich teilweise immer noch, dass ich
Um Leute darum zu fragen,
um irgendwas zu bitten. Es ist hauptsächlich um irgendwas zu bitten. Ich muss mich da ganz, ganz krass überwinden.
Ja, das ist aber bei mir auch so, weil ich so denke, ja, natürlich, du musst das ja allein
schaffen. Weil du gehst dann auch alles durch, okay, wie könnte er darauf reagieren, wie und was. Das ist total hirnrissig ist, weil wenn ich mich da selber fragen würde, würde ich mir denken, ja. Man denkt sich nichts dabei.
Genau.
Aber es ist ganz furchtbar in einem drin.
Ja.
Und das kriegt man nicht so raus. Und ich habe das teilweise immer noch. Deswegen mache ich ja so viel Videos und so. Dieses Selbstdarstellerische ist immer gutes Training.
Ja, das glaube ich.
Und die Fresse aufzukriegen und ganze Sätze bilden zu können.
Das ist für mich schlecht.
Habe echt große Probleme, mich zu artikulieren. Weil irgendwann denkst du dir auch, ja, mit wem sollst du reden?
Und dadurch, dass du diesen Stream hast und sowas, kannst du das trainieren?
Ja, es ist vieles sehr eigennützig, was ich mache.
Naja, ich meine, wenn es für einen selber gut ist, dann kann man etwas länger machen. Ich würde zum Beispiel diese Selbsthilfegruppe nicht leiten, wenn es mir nichts bringen würde.
Ja.
Denn es bringt mir genauso viel wie den anderen. Das ist super egoistischer Altruismus. Also so.
Aber ich glaube, das ist ganz gut im Leben, wenn man sowas hat. Man sollte aus sich heraus selbst machen. Man ist sich immer selbst der Nächste.
Am Ende des Tages ja. ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist lernen, mit sich selbst klarzukommen.
Genau, man sollte immer erstmal an sich selbst denken, weil den Fehler macht nämlich auch meine Mutter immer. Die denkt immer, okay, wie kann ich es allen recht machen, nimmt sich erstmal zurück und das macht einen kaputt.
Ja,
guck erstmal, dass du selbst mit dir klarkommst und dann, wenn du dann noch Ressourcen übrig hast, dann kannst du die mit anderen Leuten teilen.
Irgendwann verliert man ja auch seine Persönlichkeit. Man weiß dann gar nicht, ja, so, was will ich eigentlich jetzt gerade in dieser Situation?
Wer bin ich eigentlich? Das ist dieses, was sich doch jeder fragt, oder? Wer bin ich? Wo komme ich her? Ja. Was soll ich hier?
Genau. Und wie soll sich das bilden, wenn du die ganze Zeit nur versuchst, anderen Menschen zu gefallen sozusagen? Da bleibt ja...
Ja, es ist immer wie so ein Fass ohne Boden.
In der Mitte ist dann halt irgendwie hohl. Ja. Während du nach außen hin
und dann, versuchst, ich glaub, alles da zu managen. Ganz viele Leute auch dann kaputt und halt auch dieses, ja, was soll ich hier, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich finde zum Beispiel, das finde ich so ganz schlimm an der Bibel. Wir haben diesen bösen Gott, der uns nur auf die Welt geschickt hat, um uns zu testen unser ganzes Leben lang. Und wenn wir ein gutes Leben geführt haben, für ihn gut, dann kommen wir auch zu ihm in den Himmel. Das finde ich eine ganz dumme Vorstellung. Weil, wieso sollte uns jemand das Leben schenken, wenn er es denn tut, nur damit wir keine Freude dran haben? Das ist doch irgendwie nicht Sinn der Sache. Entweder interessiert es ihn nicht, was wir machen.
Ja.
Und wenn es ihn interessiert, wenn du denn was machst, also das ist doch so mit jedem eigenen Kind, oder? Also würde ich mal denken, wenn du ein Kind hast, dann möchtest du doch, dass es ihm gut geht.
Ja, eigentlich schon. So, man schmeißt es ja nicht irgendwie in so eine Löwengrube und guckt mal, ja, was passiert jetzt.
Ja, und weh, du hast Spaß.
Ja, genau. Ich habe Schwierigkeiten damit, falls es einen Gott gibt, den als so eine Autoritätsfigur zu sehen. Also, falls es dieses Gott-Ding oder was auch immer oder Seele oder irgend so einen Scheiß gibt, dann habe ich das Gefühl, dass es in jedem von uns so eine Instanz davon gibt. So wie in der Programmierung irgendwie so eine, keine Ahnung, Klasse Gott oder was. Und du hast halt eine Instanz. Ich wette, ich erzähle dir gerade richtigen Bullshit, die Programmierer werden.
Das versteht keiner.
Aber halt, es ist im Grunde so eine Version. Wahrscheinlich ist es auch nicht Gott, wahrscheinlich ist es einfach Mensch. In jedem von uns ist halt so eine Version davon drin und daran müssen wir uns letzten Endes messen. An diesem Ideal, was wir uns von uns selber vorstellen. So.
Das ist auch so eine Sache, die ich irgendwann mal angefangen habe, mir selbst zu sagen, es gibt nur eine einzige Person, die du Rechenschaft ablegen musst und das ist dir selber.
Eigentlich ja, genau.
Und wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann glaube ich, hat man es deutlich einfacher im Leben. Man muss sich vielleicht mal darauf berufen, wer bin ich, was sind meine Fehler, was möchte ich sein? Das ist dann das Ziel, wo man hinarbeiten kann. Aber genau, muss ich, glaube ich, erstmal die Fehler selbst eingestehen. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, hat man sehr viel über sich selbst gelernt, kann sich selber auch einschätzen. Ich würde von mir auch behaupten, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und das, was ich kann, das versuche ich nicht ganz zu hausieren zu gehen, sondern mich erstmal immer zurückzunehmen, dass man die Leute notfalls noch überraschen kann.
Ja, das ist immer ganz gut. Also,
Naja, ich bin sowieso jemand, der sich immer sehr zurücknimmt. Vor allem in Gesellschaften, je nachdem, wie die Gesellschaft ausgeprägt ist. Ich habe da sowas.
Erstmal beobachten, so,
ja,
mit wem und was.
Mein Vater hat mir das mal gesagt, meine Mutter auch, im Kindergarten, wenn die Kindergärtnerin gesagt hat, wir gehen jetzt alle nach links, war ich der Einzige, der nach rechts gegangen ist.
Okay.
Und das ist, glaube ich, meine schlechteste Eigenschaft. Also automatisch immer das Gegengewicht zur Gesellschaft, in der ich mich gerade befinde.
Okay.
Und das ist teilweise richtig, richtig asozial.
Aber
vom Gedankengang.
Machst du das bewusst?
Es ist 50-50.
Okay.
Es ist natürlich unterbewusst, aber mir ist es natürlich total bewusst, was ich hier mache.
Also es startet, ohne dass du es kontrollieren kannst, aber du weißt in dem Moment, während du es tust.
Es ist bewusst, dass ich es mache, aber warum ich es mache, weiß ich nicht.
Okay. Das fällt dir erst im Nachhinein dann so auf, so aha.
Na, im Nachhinein nicht, aber das ist einfach so ein Zustand, den ich immer habe. Wenn zum Beispiel eine Gruppe hat und die hat super viel Spaß, dann bin ich so jemand, ich bin ruhig. Oder wenn jemand total laut ist, ich bin ruhig, sagt nichts. Das ist auch bei uns in der Abteilung so. Hannes ist dieser aufbrausende, laute Typ, sagt nichts. Wenn der weg wäre, wäre ich das.
Interessant. Warum? Weil du nicht die Show stehlen willst oder weil...
Ich bin jemand, der sich sehr stark zurücknimmt in so Sachen. Also
ich meine, ich kenne das. Es ist ja auch echt, ich meine, ich höre ja Hannes immer hinter mir, wie er seine geilen Sprüche immer raushaut und ich denke mir so, okay, lass ihn mal reden. Er braucht das so, während er arbeitet, irgendwelche Penis-Witze und
ja, also Jokes da denke ich mir, wenn, so. Das, wenn jemand anders das macht, dann brauche ich das nicht bedienen.
Okay, verstehe, ja.
Oder und asozial
wird jemand die Leere, die Stille so mäßig und ja, du musst das
ich,
nicht.
Ich sag mal so, und asozial wird es dann eben in auch so Sachen, jemandem geht es schlecht, da geht es mir besser. Das ist okay. Richtig, richtig assig. Und ich weiß es auch, aber das ist so. Dafür ist es andersrum, funktioniert es auch. Ich will
hast
nicht
du das Gefühl, dass es aus Schadensfreude kommt? Dass es dir
nee,
besser
eben nicht.
Okay,
ich glaube, es ist nicht Schadensfreude.
Das ist ja eigentlich gut, wenn es nicht Schadensfreude ist. Weil
aber es ist irgendwas anderes. Und ich weiß nicht.
Vielleicht fühlst du dich besser, weil du weißt, aha, es kann auch anderen Personen schlecht gehen.
Weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, eher so dieses, ich möchte nicht dazu gehören. Ich möchte nicht so sein wie ihr. Vielleicht ist es so der Gedanke, ich bin was Besseres, wobei ich das von mir selber wiederum nicht denke, weil ich habe
das wäre, glaube ich, zu einfach als Erklärung.
Ja,
das ist zu simpel.
Ich mir auch. Aber ich habe so dieses, ich möchte nicht in dieser Gruppe, ich möchte vielleicht auch nicht in dieser Schublade. Man kann mich sehr schlecht einschätzen, glaube ich. Und ich glaube, viele Leute sind davon auch abgeschreckt. Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt. Ich bin auch häufig so in der Schule jemand, der steht abseits, alleine. Und ganz häufig kommen dann irgendwann Leute zu einem und vertrauen sich dir an. Das finde ich total strange. Ich bin so jemand, dem sich ganz viele Leute anvertrauen.
Naja, weil sie denken, du plauderst wahrscheinlich nicht so viel raus oder so.
Ich bin auch, wenn ich in eine neue Klasse gekommen bin, bin ich meistens auch als erstes mit den Leuten angebandelt, die auch Außenseiter waren. Und eher so das Opfer in der Gruppe, also der gehänselt wird etc. pp. Oder Leute, die nicht so einen guten Stand haben. Und ich bin da immer so die Anlaufstelle gewesen.
Interessant, ja. Ich glaube, mittlerweile bin ich auch so ein Typ, der, also ich wage von mir zu behaupten, dass ich ein Gespür dafür habe, wenn es einer Person nicht so gut geht und ich laufe dann nicht davor weg, sondern ich gehe direkt darauf zu, so ja. Straight mitten rein in die Scheiße, so. Keine Ahnung warum, ich meine, ich lerne das halt irgendwie jeden Tag in meiner Selbsthilfegruppe, so, wie soll ich sagen, eine Gruppe ist nur so gut wie, in Anführungsstrichen, das schwächste Glied. Und ich habe das Gefühl, dass ich, um es allen besser gehen zu lassen, denen helfen muss, die halt ganz unten sind. Und dann geht es allen vielleicht irgendwie besser. Keine Ahnung, ich weiß nicht, das hört sich irgendwie bescheuert an. Ich weiß
ja,
nicht, ob das logisch ist.
Ja, aber es macht irgendwie, glaube ich, total viel Sinn, auch dadurch, auch wenn es sich sehr bescheuert anhört. So geht es mir auch ganz häufig, wenn ich über so Dinge nachdenke. Ich habe immer so die Angst, arrogant dadurch zu wirken. Dass ich furchtbar arrogant bin einfach und ganz hart selbstverliebt.
Also ich meine, gut, sagen wir mal so, ein paar Sprüche, die du in der Grafikabteilung raushaust.
Da darfst du ruhig ehrlich sein. Wie gesagt, ich hasse dich.
Nein, ich meine, Alter, manchmal verstehe ich, wo du diesen Eindruck herbekommst. Wenn du so einen Spruch raushaust, der dann irgendwie auf dich bezogen ist und halt, ich weiß in dem Moment, dass es nicht so gemeint ist, weil ich dich mittlerweile besser kenne. Aber wenn ich dich nicht kennen würde, dann würde ich denken, ey Mann, dieses egotistische kleine Arschloch. Da
ja,
so.
Aber das ist auch so eine Sache, das weiß ich mittlerweile sehr gut.
Okay.
Ich weiß auch, dass ich häufig mit Jokes über die Stränge schlage und Leute, auch wenn sie das nicht als Spaß verstehen oder die Ironie daran oder sonst irgendwas.
Dein Humor ist sehr trocken.
Das
ist
ja,
sehr trocken.
Das ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe, auch so ein bisschen zu genießen, dass mich keiner richtig einschätzen kann.
Ja, diese Ambivalenz ist manchmal echt ganz witzig, so dann so die Leute zu beobachten, wie sie total verunsichert sind. So meint ihr das ernst?
Das letzte Jahr, wo ich mit meinem Vater, der hat jetzt eine neue Freundin, Gott sei Dank, das können wir ja mal dazu erzählen, als er dann irgendwann gesagt hat, jetzt ist Schluss.
Ja.
Das habe ich nur so aus meinem Zimmer mitbekommen, dass er wieder mit ihr telefoniert. Am nächsten Tag hat er gesagt, ja komm, lass uns zusammen frühstücken. Ich muss dir was erzählen. Ich habe eine neue Freundin. Ich habe mich von der Lisa getrennt. Und da habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, ihm das unter die Nase zu reiben. Natürlich nicht so krass, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und er hat mir recht gegeben. Es hat mir sehr lange gebraucht. Und die schlimmste Sache ist halt echt daran, dass jeder dir vorwirft, dass du sie hast. Dabei, ich habe erstmal nichts gegen sie. Natürlich habe ich was gegen sie, wenn sie mich terrorisiert. Aber
genau,
ansonsten,
so vom Grundding
ich bin
her
keiner, der nachtragend ist. Also, wenn du sagst, hey, ist blöd gelaufen, dann habe ich da in der Regel auch Verständnis, wenn es nicht täglich passiert.
Ja, Entschuldigungen helfen sehr in solchen Dingen.
Ja, also da bin ich niemand, der sagt, okay, du hast mich einmal Arschloch genannt, jetzt bin ich dir für ein Lebzeiten böse, was ich auch total lächerlich finde. Und was mir in anderen Kulturen zum Beispiel besser gefällt, die können echt ganz böse streiten, aber dann ist es nach einem Tag auch wieder gut. Und ich finde, man sollte das sich zu Herzen nehmen, dieses also selbst zurücksetzen.
Auch. Lieber viel streiten und sich dann wieder versöhnen, als überhaupt nicht reden, oder was? Welches Extrem ist besser?
Das ist halt das Ding. Also man sollte das richtige Maß in allem finden. Okay. Auch in der Regel gibt es kaum Gründe, sich wirklich zu streiten.
Ja, eigentlich ist es immer so ein
Kommunikationsproblem. Klar, wenn der andere sich hart daneben benommen hat, sollte man da auch drüber reden und dann muss jeder für sich aber die Konsequenzen ziehen oder seine Schlüsse ziehen. Mhm. Zu sagen, okay, er hat mich betrogen, ist mir die Person so wichtig, kann ich sie über mich stellen und sagen, es ist mir egal oder ich nehme es in Kauf oder ich verlasse die Person. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich habe einen langjährigen Freund, den habe ich seit der Grundschule gekannt, nur wegen dem bin ich auch so ein schlimmer Zocker geworden wahrscheinlich. Weil der hatte halt die ganzen Konsolen und wir waren dann zusammen im Urlaub, als ich meinen Führerschein hatte, waren dann auf der Gamescom zusammen und der hat mir dann halt noch Geld geschuldet. Es waren 50 Euro, also nicht die Welt. Und der wollte mir partout nicht zurückzahlen. Der wollte mir einfach dieses Geld nicht zurückzahlen. Mhm. Nach dem Motto, du hast ja genügend Geld und so. Und es ist mir echt auf den Sack gegangen.
Das ist,
ja. Und da dachte ich mir dann auch, nee, also entweder begleichst du deine Schulden und alles ist tutti. Oder ich sag halt, ich nehme mir das Geld und das war's dann. So war's dann auch. Ich war dann vor seiner Tür und dann hatte er plötzlich 50 Euro im Bar da. So
okay.
Unangekündigt. Und dann war's es mit der Freundschaft. Also da sage ich auch, da bin ich konsequent.
Es geht ja eigentlich mehr ums Prinzip, es geht nicht um die 50 Euro.
Nee, es geht ums Prinzip, weil ich habe ganz häufig, kriege ich mit und habe es auch schon erfahren, wenn du es mit dir machen lässt, die Leute machen das immer wieder und das kann es nicht sein.
Das ist so wie mit Babys, die testen ja auch, was sie fallen lassen können damit und wie oft du es aufhebst.
Ja, deswegen wünsche ich dir ein Kind, also ich wäre, glaube ich, ein ganz furchtbarer Vater. Ja. Wenn ich mich nicht total ändern würde, was ich nicht glaube, ich wäre da sehr streng. Und ich bin halt konsequent und pünktlich. Das sind so meine Sachen, die ich mir gut halte. Vor allem die Pünktlichkeit.
Ja, Kinder, ich glaube, das wäre auch nichts für mich, aber eigentlich mehr so aus dem Grund, weil ich Angst davor habe, das alles zu vererben, was ich in mir mittrage. Und ich denke mir so, ey, das braucht das Kind nicht.
Und braucht das dieses ganze Umfeld.
So denke ich noch nicht mal. Vom Ding her so, egal was mir alles passiert ist, so, ey Mann, letzten Endes bin ich immer noch auf so einem Punkt, wo ich so grundsätzlich davon ausgehe, ich halte Menschen grundsätzlich erstmal für gut. Ist vielleicht naiv, aber so ist das
halt. Ey, ist nicht das Schlechteste. Man muss nur aufpassen. Ich bin auch mittlerweile, ich habe so ein Grundmisstrauen gegenüber jedem.
Okay, das ist so das andere Ding. So.
Naja, aber ich bin offen und ich bin tolerant. Offen vielleicht nicht, aber tolerant gegenüber jeder Person. Mhm. Erstmal. Also jeder hat bei mir, würde ich behaupten, die Chance. Ich stempel einen nicht sofort ab. Okay, wie du aussiehst, finde ich doof. Das jetzt nicht. Also jeder soll bei mir auch die Chance kriegen, sich mal ordentlich vorzustellen und zeigen, wer er ist.
Jetzt haben wir so ein bisschen deine Vorgeschichte gehört. Hast du das Gefühl, dass du an einem Punkt bist, an dem du, bist du zufrieden?
Zufrieden. Ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine Fehler. Ich kann versuchen, die zu vermeiden, dass ich nicht mehr so verletzend bin und eher überlegt, bevor ich jemanden
spreche. Ja, das ist manchmal ein schmaler Grat. Ja. Besonders hier in der Firma, ey, mit den Jokes, die teilweise raushauen, ey, meine Fresse, ey.
Ja, da bin ich wieder dieses Gegengewicht. Eigentlich wäre ich auch so, aber dadurch, dass das hier alle machen, habe ich das komplett zurückgenommen.
Okay. Das, wenn du nicht hier bei Rocket Beans wärst und die Witze unter der Gürtellinie so richtig.
Da wäre das dann wieder stärker, wahrscheinlich.
Okay.
Das ist mir komplett verloren gegangen, seitdem ich hier bin.
Vielleicht, weil du ein paar von denen abgekriegt hast und weißt, wie sich das anfühlt.
Naja.
Nicht?
Naja.
Okay.
Also da bin ich halt auch, da muss schon sehr viel passieren. Ich kann schon sehr viel verkraften in dem Sinne und ich kann sehr gut über mich selbst lachen.
Okay.
Weiß nicht. Ich glaube, was mich verletzen würde, ist, wenn irgendwas ist, wo ich mir selber noch nicht im Klaren war, dass ich so bin. Zum Beispiel, okay, ich bin untergewichtig. Okay, ja, weiß ich. Darüber kann ich lachen. Das finde ich auch nicht verletzend, weil ich weiß es selber.
Das entwaffnet so ein bisschen diesen Witz von dem anderen, aber gleichzeitig muss man aufpassen, dass man sich nicht einfach die ganze Zeit selber fertig macht damit.
Ja,
so.
Also
das ist auch manchmal ein schmaler Grat.
Ja,
so
gut.
Über sich selbst lachen und sich selber fertig machen ist auch manchmal so
ja, aber dazu braucht
die Grenze.
Man dann, glaube ich, auch den Humor dafür. Also ich komme mit mir selber gut klar. Und das ist schon ein hohes Gut. Und
Das ist so ziemlich das Höchste, finde ich. Also so, es gibt kaum etwas, was wichtiger
ist.
Ja,
und es ist alles nicht so tragisch. Es gibt Höhen und Tiefen, aber prinzipiell wird schon. Es kann nur besser werden, notfalls.
Okay, na gut. Bist du bereit, das Angst- und Liebe-Spiel zu spielen?
Ich bin immer bereit.
Okay. Oh Mann, ja, das ist eine echte... Ich habe gute Ängste. Ich habe Angst davor, dass mein kaputter Rücken mit der Zeit immer schlechter wird und ich meinen Job eines Tages nicht mehr ausüben kann.
Ich habe sowas Ähnliches, aber das ist nicht auf meinem Rücken, den habe ich nämlich schon aufgegeben. Meine größte Angst ist, irgendwann mal ein Körperteil zu verlieren oder irgendwas ganz Schlimmes diagnostiziert zu bekommen.
Wie, Lepra.
Ja, irgendwie sowas. Oder sie haben Krebs. Also wenn ich abtrete, dann bitte schnell, aber ich möchte nicht irgendwie, ich mag Krankenhäuser sowieso nicht. Ich kann mir das auch nicht angucken, das schlägt mir auf den Magen. Das ist so das Einzige. Das ist so die Typ von Sachen, die kann ich mir nicht angucken. Und halt nicht mehr das machen zu können, was ich jetzt fähig bin zu machen.
Also ich höre ja diesen anderen Podcast, die Mental Illness Happy Hour. Ich weiß nicht, ob das einer der Gäste war, der das erzählt hat. Ich habe jetzt keinen Beweis dafür sozusagen, ne? Aber ich habe diese Geschichte gehört, so, dass sobald du die Diagnose kriegst, dass du halt Krebs hast oder sowas, dass du zwar natürlich am Anfang so geschockt bist und so, aber irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du total clean bist, irgendwie total klar im Kopf irgendwie und so. Es ist ja auch so, dass auf einmal alle anfangen, sich um dich zu kümmern. Du weißt, deine Zeit ist begrenzt. Du weißt, jeder Tag ist wertvoll. Und einfach dieser Gedankengang ist eigentlich...
den sollte man sich aber immer bewahren.
Genau, das ist gut für den Alltag allgemein. So, ich meine, was soll ich sagen? Ey, mein Bruder wurde halt irgendwie zack...
Es kann
jederzeit passieren, ja.
Also, ich weiß nicht. Hast du Angst vor dem Tod?
Manchmal habe ich so dieses ganz seltsame Gefühl so... Wie fühlt sich das eigentlich an? So, wenn ich über den Tod nachdenke, dann fangen bei mir alle Körperteile an zu kribbeln irgendwie und so wegzukribbeln. Ich meine, ist das nicht so, dass wenn man in der Kälte ist, dass erstmal das ganze Blut in den Korpus sozusagen reinkommt?
Und die wichtigsten Organe halt.
Genau. Und so stelle ich mir das ungefähr vor. Als erstes wird alles so taub irgendwie und dann bist du nur noch so ein Kern irgendwann und dann driftest du irgendwie so weg in so einen komischen
Tunnel. Ich denke mir halt so, der normale Tod ist so wieder auf die Welt gekommen. Du kannst dich nicht daran erinnern. Ob du dann irgendwo, ja eben, aber das ist auch so eine Sache, das ist auch bei Träumen so. Ganz viele Leute sagen, sie haben nicht geträumt, aber sie haben nicht geträumt, weil sie sich nicht daran erinnern
können.
Okay,
ja, genau.
Und das ist halt auch so eine ganz strange Sache, wenn du dich an irgendwas nicht erinnern kannst, ist es dann passiert? Weißt du, wenn du keinen Beweis hast, aber das ist so wie dieser Baum im Wald, der umfällt, ne?
Ja. Wovor ich Angst habe, ist, jetzt ist das eine random improvisierte Angst, unter Stress zu sterben. Also so wie mein Bruder unter Stress gestorben ist. Davor habe ich echt Schiss.
Warum?
Das kann nicht gut sein.
Also dieser Wissen, okay, ich komme hier nicht mehr lebend raus oder, also durch was ist dieser Stress begründet?
Also mein Bruder wurde erwürgt.
Okay, das ist natürlich, das ist auch so eine Sache, erwürgen, ertrinken, also was langsam geht. Oder
was heißt langsam? Also es,
wenn du noch weißt, okay, ich komme hier nicht raus.
Die Autopsie hat ergeben, dass unter seinen Fingernägeln die Haut von dem Täter war, weil er sich halt gekratzt, also so gewehrt hat und so. Und das muss hart sein.
Ja, also das
also
ist... Ich stelle mir mal vor, was wäre für mich der schönste Tod? Das wäre, glaube ich, entweder vom Hochhaus oder aus dem Flugzeug fallen.
Ich glaube, der schönste Tod ist Morphium-Regler auf Anschlag und einfach nur so wegdriften. So.
Das ist auch so, aber ich denke...
So wie halt hier Timothy Leary, der sich vor seinem Tod nochmal so eine Überdosis LSD reingepfiffen hat und dann halt so weggedriftet
ist. Dann ist, glaube ich, der Übergang nicht spürbar. Ja.
Genau.
Also ich glaube sowieso, das Beste, was man erreichen kann, wenn man das hat, ist diese komplette Gedankenlosigkeit, was auch diese ganzen seine Leute, das hat man ab und zu, wenn du merkst, okay, jetzt ist gerade alles so, wie es sein muss. Es ist nicht perfekt oder so, aber es ist gerade so, es ist erstmal nichts mehr wichtig.
Naja, alter Schwede, okay, ich habe eigentlich gerade schon wieder eine Angst genannt, eigentlich wärst du wieder dran, ja, so kommen wir durch deine auch besser durch.
Ja, abhängig irgendwann von jemandem zu sein.
Ah, ja.
Also aus einer Situation nicht mehr mich aus eigenem Ding heraus zu sein oder es auch, was weiß ich, ich habe nicht gern Schulden bei jemandem oder eben ich bitte nicht gerne jemanden um Hilfe. Ist auch so eine Angst, wo echt so eine Blockade ist, irgendwas nachzufragen oder zu wollen. Ich bin da so sehr, sehr einzelgängig. Ich nehme nur so viel vor, wie ich notfalls auch selber schaffen könnte.
Mhm.
Dass, wenn ich notfalls alleine bin, es irgendwie geregelt kriege, weil ich finde das auch irgendwie so ganz furchtbar, wenn man immer von jemand anderem abhängig ist. Ich möchte so unabhängig wie möglich sein.
Mhm. Und dann, daher kommt dann auch wiederum dieses Ding, so du fragst niemanden, weil du ja alleine klarkommen willst, dass du unabhängig sein willst. Und dann fragst du niemanden um Hilfe. Und ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ja. Okay. Ich habe Angst davor, dass die schlimmste Krise meines Lebens mir noch bevorstehen könnte. Und wenn ich überlege, was bis heute schon passiert ist, dann holy fuck, Alter.
Das ist so. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Situationen.
Ja, sozusagen. Also, was bedeutet dieser Satz? Keine Probleme, nur Situation. Also, die Situation ist einfach ist nur neutral vom Ding her.
Genau.
Okay.
Und dann ist
aber
es
deine Einstellung dazu macht es.
Wie bewertest du sie? Ja.
Jetzt verstehe ich.
Also, klar, es gibt Situationen, die sind definitiv schlecht und dadurch auch ein Problem.
Aber das ist
wenn zum Beispiel ein Tiger vor dir steht, der dich gerade.
Das ist auch subjektiv, das ist gut für den Tiger, aber schlecht für dich.
Das ist dann wiederum eine Positionssache, genau. Auf welcher Seite du stehst.
Der Tiger ist, das ist der beste Tag meines Lebens.
Free Happy Meal. Ich denke, es gleicht sich alles im Leben aus. Es ist für alles etwas gut und wie Karma halt, ne? So, was habe ich denn noch? Hier, ich habe Angst, Situationen nicht einschätzen zu können. Und das ist relativ weit gefasst, weil es kann echt vieles sein. Also es fängt schon an, wenn ich vielleicht einem Hund begegne, ob der vielleicht mich angreift oder nicht. Und halt auch Leute, wenn du nicht weißt, okay, können die mir gefährlich werden oder sonst was.
Ja, oder eine Situation falsch einzuschätzen und zu spät zu merken, dass, oh shit.
Das ist aber dann eher unangenehm.
Hängt davon ab, ob es der Tiger ist. Oh, es war doch kein Plüschtiger.
Der gute alte Tiger-Vergleich.
Ja. Ab und zu, wenn es dunkel ist, habe ich Angst davor, meinen toten Bruder aus seinem Zimmer zu mir reinschauen zu sehen. Stumm und vorwurfsvoll schauend. Einfach so.
Vorwurfsvoll?
Ja, weil ich nicht da war.
Okay.
Das ist mein Ding, das weiß ich. So.
Ja,
das ist 100% mein Ding.
Ja, das ist
aber das ist halt so ein bisschen so The Grudge-mäßig. So, ich muss halt jedes Mal, wenn ich aus dem Haus will, muss ich durch sein Zimmer durch. Unsere Wohnung ist so aufgebaut wie so ein Kreis im Grunde genommen. Und ich bin in dem einen Zimmer und um in den Flur zu kommen, muss ich immer durch sein Zimmer durch. Jeden Morgen.
Okay, ja, das ist.
Das ist halt praktisch wie durch so einen Friedhof einmal so jeden Morgen durch. So.
Ja.
Und es ist immer dunkel, es ist total zugemüllt. Es ist halt seit 8 Jahren hat sich da kaum was verändert in diesem Zimmer. Es ist nur noch mehr Scheiß dazugekommen, so.
Das ist wie eine Parabel.
Es ist einfach.
Auf das Leben, auf die eigene Psyche.
Definitiv, ey. Also, was da gemacht werden muss, ist einfach mal radikal auszumisten. Aber meine Mutter ist da so ein bisschen so, na, wir können ja bestimmt noch irgendwas, ich glaube, sie hat einfach Angst davor, irgendwas wegzuschmeißen, was ihm gehört hat oder so. Oder was irgendwie ein, ich weiß gar nicht, wo fängt man da überhaupt an? Eigentlich bräuchte ich so ein.
Ja, ich hatte meinen ersten Todesfall jetzt auch vor ein paar Monaten. Da ist mein Großvater gestorben. Da war ich dann sogar noch für ein Wochenende unten, weil die Ärzte haben gesagt, ja, es dauert nicht mehr lang. Und bin dann eben fürs Wochenende nach unten geflogen und er wollte unbedingt, dass ich ihm nochmal die Haare schneide, weil ich das immer gemacht habe.
Aber das ist irgendwie ganz rührend. Irgendwie.
Ja, also und dann, als ich das dann gehört habe von meinem Vater, dass er gestorben ist, war es so, ich war weder traurig noch sonst was.
Das ist aber bei Großeltern so, habe ich das Gefühl.
Ja, es war zum einen, glaube ich, was da sehr geholfen hat, man wusste, irgendwas kann jederzeit sein.
Ja, genau, man weiß
es. Er konnte sich immer weniger bewegen, das war halt das.
Ja.
Er war dann irgendwann nur noch ans Bett gefesselt. Und er wollte vor allem nicht mehr. Er hat sich immer versucht umzubringen mit Überdosis und so, aber das hat halt nie geklappt.
Ich finde es auch irgendwie krass, dass es hier in Deutschland diese Sterbehilfe nicht gibt, weil irgendwie.
Ja, das denke ich mir auch. Also warum? Es bringt ja keinem was.
Nee.
Vor allem, wenn die Person sagt, ey, ich möchte nicht mehr.
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass ich wusste, er wollte nicht mehr, war das so, du kannst die Person ziehen lassen. Du siehst sie zwar nie wieder, aber ich glaube, das ist so das Einzige ist, dieses, dieser Verlust, du glaubst, das ist auch bei Trennung immer so, diese Person stirbt ja dann auch so wie weg.
Ja, ja, genau.
Würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja erst eine hinter mir.
Aber die Trauer ist vergleichbar, habe ich das Gefühl. Also so, ne?
Ja, weil du mit der Person dann nicht mehr reden kannst oder.
Ja, es ist, wenn da noch irgendwas ist, dann ist das komplett anders irgendwie. Ja. Mit Glück kriegt man das irgendwie hin.
Oder die Bindung war nie so stark. Also das ist immer so, je stärker die Bindung, desto nach der Trennung ist der Abstand wiederum, den
ja,
man braucht.
Das ist noch ekliger. Ja, ich bin auch kein Profi, was diese Scheiße angeht, ganz ehrlich. Also ja, aber ich habe den Eindruck, dass das schon vergleichbar ist.
Also ich habe noch zwei Sachen.
Ja, dann hau rein.
Ich habe Angst, irgendwann mal aus einem Tief nicht mehr rauszukommen und dann wirklich mal eine richtige Depression zu verfallen. Mhm. Also, dass ich mich dann so, oh, alles doof und das dann, ich kombiniere die Ängste. Auch dann irgendwann mir der Antrieb fehlt und ich irgendwann nicht mehr weiterkomme im Leben und einfach nur noch vor mich hin lebe.
Ja.
Und einfach nur noch mich selbst zumüllen, weil da kenne ich so viele Leute, die auch nur noch am Jammern sind und denke ich mir, ihr seid auch nicht so die Leute, die von sich heraus irgendwie einen Antrieb haben, die wollen irgendwas machen.
Das geht aber auch nicht. Also du kannst ein Hirn nicht mit sich selbst heilen sozusagen. Du kannst Feuer nicht mit Feuer löschen.
Ja.
So. Deswegen braucht man unbedingt Hilfe von außerhalb, wenn man in so einer Situation ist, wo man merkt, oh shit, ich komme von alleine hier nicht mehr raus. Also keine falsche Scham, da irgendwie sich Hilfe zu holen, wenn es...
Nee, das sowieso nicht. Aber meistens sind ja die Leute, die wollen ja dann nicht einmal Hilfe. Die finden das, was weiß ich, angenehm oder haben sich damit abgefunden?
Ja, es gibt diese Comfortzone. Ja. Egal wie beschissen es ist, man kennt es.
Ja.
Das ist also, wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was bei deiner Mutter so ein bisschen ist.
Ja, das von bei meinem Vater, was es so war. Mhm. War zu faul ist, was zu ändern, weil so wie es ist, ist es ertragbar.
Ja, gerade noch so. Deswegen muss man halt hart auf die Fresse fallen, ja, damit es nicht mehr erträglich ist und dann anfangen, ja, was zu ändern.
Ja.
Naja, okay. Das waren zwei Ängste in einem.
Ja, die haben ganz gut zusammengepasst. Also alles. Ja. Ich habe nicht so wahnsinnig viele. Es ist vieles, was so aufeinander aufbaut.
Dann habe ich jetzt Liebe.
Du auch? Ach so, ja, ich habe auch.
Okay.
Ich, ab und an finde ich auch was gut.
Okay, ich liebe mein Bett. Es war die beste Idee, mein schäbiges IKEA-Doppelbett gegen ein richtig geiles Boxspringbett halt für eine Person auszutauschen. Seien wir mal ehrlich, so oft habe ich dann auch wieder keinen Besuch und dann penne ich lieber alleine mega geil, als irgendwie nur eine Hälfte immer frei, aber dafür auf so einem fucking Holzbett.
Ja, oder die
so.
Arme leere Hälfte vor allem. Kommst du ja auch wieder, oh, ich möchte gefüllt.
Ja, genau.
Naja, ich bin da ja nicht so wahnsinnig. Ich finde, wie gesagt, Träume finde ich total geil. Aber wenn du meine Schlafsituation gesehen hast, ist es nicht, worauf ich wahnsinnig viel Wert rede. Wobei die Matratze sehr gut ist.
Dem Konstrukt sieht man nicht an, dass es so super wertig ist, sagen wir
mal. Nee, das nicht. Aber dafür zahlst du genauso viel wie für ein ganzes Bett.
Genau.
Also ich bin sehr zufrieden damit. Was ich liebe ist, beim schlechten Wetter, wenn es so richtig schön stürmt, zu wissen, nicht rausgehen zu müssen, einfach zu Hause zu bleiben.
So wie dieses fucking Weihnachten, ey. Das ist echt so typisch Hamburger Weihnachten, ey.
Ja, das ist vor allem, wenn man dann noch Podcast nebenher aufnehmen kann.
Ja.
Das finde ich jetzt total dumm, wenn ich jetzt warten müsste, bis ich irgendwas machen könnte, wo ich mich drauf freue. Das ist aber auch eine gute Sache. Sucht euch immer Sachen, worauf ihr euch freuen könnt.
Ja, das ist echt...
Das hilft durch die Wochen und wenn ihr euch verabredet oder so.
Erster Weihnachtstag ist heute, ne? 25? Ja, ja, okay, ja. Ich hab's nicht so mit diesen ganzen Feiern. Aber ja, frohe Weihnachten, verspätet, wer auch immer das jetzt hört.
Wann kommt ihr überhaupt dann aus, dieser Podcast?
Wahrscheinlich erst nach Neujahr.
Weihnachten nächstes Jahr.
Genau, also frohes neues Jahr.
Und 2018.
Genau, 2021. Ich liebe Kühlboxen. Aus meiner Sicht sind das eine der wichtigsten Erfindungen ever.
Okay.
Im Sommer, ey Mann, was gibt es Besseres, als in den Stadtpark zu fahren und dein Bier ist noch kalt?
Ja, da bin ich ja nie. Ich bin ja so ein Zuhausebleiber.
Ey, der Stadtpark ist dafür gemacht, dass du im Sommer gefälligst dahin fährst mit deiner
Kühlbox. Ich hatte ja nie einen Stadtpark. Ich bin ja erst 1,5 Jahre hier.
Naja, dann wird es höchste Zeit. Das ist so Standard.
Ich habe ja keinen, mit wem man hin sollte.
Das ist eigentlich auch nur dazu da, dass man sich da auf die Wiese fläst, grillt,
dafür
eine Shisha raucht und sich Bier einverleibt.
So was. Aber ich habe da eine ähnlich kleine Liebe.
Na dann.
Ich finde es total klasse, wenn ich denke, jetzt noch ein, zwei Schlückchen Bier Mhm. Und dann greife ich danach und da ist noch was drin.
Das ist geil, ja.
Das Allerkleinste im Leben ist, aber es ist super.
Ja, selbst wenn es dieser schäbige Kackrest von unten ist, es ist egal, du willst halt einfach nur...
Ja, also ganz schäbig soll es nicht sein, ja. So ein Tag offen soll es nicht sein. Aber
genau.
Man denkt, ah...
Hoffentlich ist noch was da.
Ja.
Ah, sehr schön. Ah genau, und in diesem Zusammenhang, ich liebe Klimaanlagen. Die sind echt mein bester Freund im Sommer. Es sind so Basic-Sachen, die ich heute irgendwie habe.
Ja, aber ich finde, man sollte sich Details viel mehr bewusst sein.
Ja.
Das ist vor allem, ihr müsst mal durch eure Wohnung gehen oder durch euer Haus und müsst mal echt so, guckt euch mal die Türen an. Was sind da für Knäufe dran? Ist das nur eine Holztür? Wie ist die Tür eingebaut? Das ist so faszinierend. Man sieht es jeden Tag. Aber wenn man sich mal darauf beruft, okay, wie sieht das eigentlich aus?
Ich kenne das. Das sind so Dinge, die man so alltäglich für voll nimmt, aber man sich gar nicht die Zeit nimmt, die mal so zu betrachten und
ja.
So zu sehen, okay, fuck, das Ding benutze ich jeden Tag. So, danke, Türknauf, dass du mir diese Tür öffnest und so mäßig.
Ja. Da fällt mir aber noch was spontan ein.
Mhm.
Ich liebe Veränderungen.
Okay.
In einem gewissen Sinne. Durch meine Wohnsituation ist es nicht mehr so ausgeprägt. In meinem alten Zimmer habe ich fast jede Woche umgestellt. Oder wenn ich irgendwie was Neues an Möbel bekomme oder irgendwas neu und anders ist, finde ich das total klasse.
Ja.
Weil es ist so auch so ein immer neuer Anfang, neuer Start. Man hat so neue Sachen, worauf man sich konzentrieren kann.
Ja, das Gegenteil von Stagnation.
Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Stagnieren will ich nicht. Das ist das Furchtbarste.
Ich liebe es, dass ich mich dank der Therapie und der Selbsthilfegruppe weiterentwickelt habe. Ich habe mehr Selbstsicherheit gewonnen auf jeden Fall und kann öfter für meine, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, für meine Prinzipien einstehen oder so. Ich habe mittlerweile einen Moralkodex. Das hatte ich früher.
Das habe ich auch,
so,
wie du vielleicht mitbekommen hast.
Genau, aber so, ich mache öfter das Maul auf, wenn ich merke, dass mein Moralkodex gerade gebrochen wird.
Ja, das ist gut.
Das hätte ich niemals gedacht, weil ich eher so unsicher war früher. Aber mittlerweile... Keine Ahnung, das erdet mich und das hält mich irgendwie stabil und deswegen ist es gut, dass ich das mache.
Gut, ich habe noch, ich liebe es, etwas Neues zu entdecken, was mir dann gefällt. Wenn es Musik ist oder ein Film oder so, was ich nicht wusste und dann, das finde ich total
auch so
klasse.
Passive Dinge. Bei mir ist es so,
ja.
Wenn ich zum Beispiel hier, sobald ich rausgefunden hatte, wie das mit dem Sound funktioniert, war ich schon wieder so auf 180 und war so hyperaktiv.
Das ist bei mir aber auch so. Das ist auch so eine Sache, die ich gern habe. Wenn mir irgendwas in den Kopf schießt, das möchte ich ausprobieren.
Genau.
Und das funktioniert dann im besten Fall auch.
Genau. Das ist auch geil, wenn es funktioniert. Oh ja. Okay.
Hast du denn noch was?
Ich habe noch was.
Okay.
Ja, das ist kitschig, aber ey, ich liebe meine kleine Schwester. Sie ist eine verdammte Nervensäge. Aber ich liebe sie trotzdem.
Das ist okay.
Und in diesem Zusammenhang, ich liebe meinen kleinen Bruder.
Okay.
Auch das.
Und ich liebe es, Stimmung kaputt zu machen, denn ich liebe Götterspeise.
Fantastisch. Ey Mann, aber das kann dir, glaube ich, niemand verübeln. Wenn ihr nicht auf Götterspeise steht, dann seid ihr Untermensch.
Naja. Sehe ich jetzt nicht so. Aber
doch, leider, nein, da gibt es keinen. Nein, das ist mein Moralkodex hier.
Erster Stelle Götterspeise.
Götterspeise. Und
bist
zwar,
du ein guter Mensch, dann isst du Götterspeise.
Und zwar Waldmeister.
Ja.
Also
tatsächlich.
Ja.
Auch bei mir.
Der andere Scheiß ist okay.
Kirsche geht auch, aber Waldmeister ist schon.
Ja. So sieht's aus,
nicht
Bitches.
Zu schlagen. Weiß auch nicht, was das ist. Das ist so.
Es ist halt so sauer und süß gleichzeitig so ein bisschen.
Ich mag halt auch die Konsistenz.
Genau.
Dieses Wabbelige.
Es ist auch scheißegal, ob da Vanillesoße drauf ist oder nicht, habe ich das Gefühl. So, bei mir ist es so.
Ach, das brauche ich auch überhaupt nicht. Ich habe das gern pur.
Genau.
Ich bin so jemand, der ist so trendkostmäßig. Ich sage, das ist so ein Sexding.
Okay.
Denk da mal drüber nach.
Okay, dann würde ich sagen, danke, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne.
Das war ein richtiger Soul-Check. Das musste
den
ich
hast du dir aber aufgeschrieben.
Ja.
Ja, das nächste Mal reden wir dann über Hass, würde ich sagen.
Also,
der kam heute ein bisschen zu kurz.
Zwei Stunden Hass.
Aber vielleicht müssen wir dann...
Das müssen wir in einem Livestream oder in so einem...
Ja, das können wir machen.
Wir wollen doch gleich eh hier Halo spielen oder so.
Ja, aber das ist ja dann nicht live.
Aber Hass gibt es trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Nehmt euch nicht zu ernst. Bleibt euch einigermaßen selber treu. Vor allem bei dieser ganzen harschen Kritik im Internet. Gebt einfach den Mittelfinger und gebt einen großen Fuck auf all die Leute um euch herum. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte.
Okay.
Finde das gut oder schlecht, aber ich bin damit zufrieden.
Ich finde, damit kann man diese Folge beenden. Frohes neues Jahr und vielen Dank fürs Zuhören.